Unterheiden. Der Podcast über den christlichen Glauben in einer atheistischen Welt. Mit Nina Heeremann und Justus Geilhufe. Herzlich willkommen zur 13. Folge von Unterheiden. Wir sind zusammen nach 2 Wochen wieder, in denen manches passiert ist. Unter anderem sind die Kopfhörer von Frau Heeremann jetzt schon in Kleinasien. Aber wir haben Ersatz aus dem letzten Jahrhundert gefunden und wir treffen uns jetzt digital. Und ich bin total gespannt auf diese Folge, weil Leben und Theologie heute in ganz besonderer Art und Weise zusammenkommen. Aber dazu später mehr. Mein Name ist Justus Geilhufe. Herzlich willkommen, Nina Heeremann. Schön, dass das wieder klappt.
Danke. Ja, ich freue mich, wieder hier zu sein. Dank der Kopfhörer aus dem letzten Jahrhundert.
Wir haben den Zeitpunkt abgepasst, wo wir wieder im selben Land sind, auch auf demselben Kontinent und in derselben Zeitzone. Das war aber gestern früh noch anders. Frau Heeremann ist gerade aus der ewigen Stadt zurückgekommen. Und was sie da gemacht hat, das erzählt sie uns jetzt am besten selbst. Sie sind gestern aus Rom wieder gelandet.
Ja, ich bin gestern aus Rom wiedergekommen.
Köln, Bonn.
Nein, Düsseldorf. Eurowings hat einen Direktflug von Düsseldorf nach Rom, obwohl ich jetzt im Augenblick nicht so gut zu sprechen bin auf Eurowings.
Weil der liebe Gott ein Rheinländer ist.
Deshalb gibt es einen Direktflug, oder warum? Ja,
das ist doch immer so ein Satz, oder? Der liebe Gott ist ein Rheinländer.
Ach, wie lustig, den kenne ich gar nicht.
Nee, doch, das war jetzt dieser katholische Psychologe, jetzt fällt mir der Name.
Ah, ich weiß genau.
Der aus dem Rheinland stammt.
Ja, Manfred Lütz.
Manfred Lütz, den habe ich jetzt in irgendeinem Interview mal gesehen und da hat er, da ging es um die Frage, warum Katholiken in der Regel etwas viel Lebensfreudigeres als Protestanten haben. Und da kam er irgendwie auch auf seine Herkunft zu sprechen. Und da fiel dann dieser Satz, der liebe Gott ist ein Rheinländer. Und weil sie ja auch zwar mit niederländischen Wurzeln, aber ja doch aufgewachsen im Rheinland sind. Da hatte ich jetzt gedacht, der Satz ist bei Ihnen, der wird rauf und runter.
Ja, also jetzt muss ich sagen, habe ich ihn wahrscheinlich schon mal gehört, aber ich bin erst mit 6 Jahren ins Rheinland gekommen. Und deswegen, es ist erstaunlich, was diese ersten 6 Lebensjahre ausmachen, aber ich muss gestehen, dass ich mich nicht als Rheinländerin fühle, weil ich eben schon so alt war, als wir hierher gezogen sind.
Und von wo aus sind Sie hingezogen?
Ja, also deswegen kann ich mich auch nirgendwo anders zu Hause claimen. Aber ich bin geboren in Bonn-Bad Godesberg. Da war Bonn noch die Hauptstadt. Und dann haben wir in Bad Neustadt an der Saale gelebt. Das ist im Frankenland, glaube ich.
Ja.
Und dann sind wir nach Deidesheim gezogen. Das ist wahrscheinlich das, was sich für mich am meisten nach Kindheit anfühlt, weil das eins der sonnigsten Orte Deutschlands ist, Weinbaugebiet. Mein Großvater hatte da ein Weingut und da haben meine Eltern gewohnt, während mein Vater da in der Gegend Rechtsanwalt war. Und ja, so habe ich eben die bewusstesten Jahre meiner Kindheit in Rheinland-Pfalz verbracht.
Ich will jetzt nicht übergriffig sein, aber solche, also so diese Wechsel in der Schlagzahl, die kennt man ja wirklich eigentlich nur sozusagen aus dem kirchlichen Bereich oder vom Militär, dass ihr Vater, also hat das mit dem Beruf des Vaters zu tun gehabt, dass so oft gewechselt wurde?
Ja, meine Eltern haben sehr jung geheiratet und als sie geheiratet haben, waren sie beide noch Studenten. Da war mein Vater.
Ach, natürlich, klar, dann ja. Ja.
Rechtsreferendar in Köln und meine Mutter hat Theologie studiert in Bonn und deswegen eben meine Geburt in Bonn, weil beide noch Studenten waren.
Genau, und dann die ersten Stationen des Berufs.
Ja, ja. Sehr genau, sozusagen. Und dann, und dann, es war immer klar, dass er irgendwann nach Köln soll, aber das war für sehr viel später vorgesehen und dann starb aber sein Vorgänger in Köln früher als erwartet und dann sind wir früher als erwartet, glaube ich, ja. Hierher in die Ecke gezogen. Aber es ist lustig, meine Brüder fühlen sich total als Rheinländer, die sind hier geboren, die sprechen die Sprache. Bei mir hört man es ja auch gar nicht.
Ja, Sie haben ein wirkliches Hochdeutsch, also ein richtiges Hochdeutsch.
Da wäre der Hannoveraner wahrscheinlich jetzt nicht einverstanden, aber
Ich würde wirklich nicht wissen, was für einen Einschlag man bei Ihnen hören könnte. Aber das liegt wahrscheinlich auch dass da an den vielen Jahren, die sie auch einfach jetzt gar nicht mehr im deutschen Raum sozusagen ihre Sprachmelodie wahrscheinlich.
So, ja, und man spricht ja auch wirklich die Muttersprache und meine Mutter kommt eben aus Franken und deswegen habe ich, glaube ich, eher einen südlichen Einschlag. Naja, also zurück nach Rom,
Düsseldorf.
Oder?
Naja, sie sind in Düsseldorf gelandet, von Rom aus und in diesem Flugzeug lagen dann noch die AirPods.
So ist es.
So ist
und
es.
Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt schreibe ich an Eurowings und naja, also das damit brauchen wir jetzt nicht unsere Zeit vertrödeln. Aber
ich war sehr gutgläubig.
Ja, ich habe dann angerufen, die haben mich dann ans Fundbüro verwiesen und ich habe ja gesehen, dass meine Kopfhörer im Flugzeug liegen. Ja, da hat mir das Düsseldorfer Fundbüro überhaupt nichts geholfen.
Ja.
Also das ist bei anderen Airlines schon besser. Und dann, nein, ich müsste mich beim Fundbüro in Düsseldorf melden, aber die Kopfhörer haben das Flugzeug nie verlassen, sind heute in die Türkei geflogen und der glückliche Finder sitzt jetzt wirklich schon in irgendeinem kleinen Dorf, das sieht man ja so herrlich auf der Landkarte. Irgendwo im tiefen Anatolien sind jetzt meine Kopfhörer gelandet.
Ja, schade.
Schade, genau. Jetzt habe ich innerlich die geistige Übung machen müssen, sie ihm zu schenken, weil sonst hätte er sie ja unrechtmäßig an sich gezogen. Kumru Ordu, Türkei.
Und hat es geklappt?
Innerlich? Ja, ich arbeite noch dran. Ja.
Was haben Sie in Rom gemacht? Erzählen Sie mal.
Ja, wie Sie wissen, sollte ich ja eigentlich in Israel sein.
Ja.
Und nachdem ich jetzt dann hier war, habe ich mir gedacht, naja, Sie wissen ja, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, die katholische Kirche feiert ja gerade ein heiliges Jahr. Also wir haben ja, die Kirche hat aus der Heiligen Schrift übernommen, von der Zeit her haben wir es jetzt nicht von der Schrift übernommen, aber vielleicht erinnern Sie sich im Alten Testament, dass es immer diese Jubeljahre gab, nicht? Alle 49 Jahre war dann ein heiliges Jahr sozusagen und jeder, der von einem anderen was geliehen hatte, musste das zurückgeben, beziehungsweise Schulden wurden erlassen und so weiter und so weiter. Und als Jesus dann im, sagen wir mal, Jahr 30 nach Christus in der Synagoge von Nazareth auftritt, Lukas stellt das zumindest so dar, eröffnet er dieses heilige Jahr, ein Jahr der Gnade. Und die Kirche hat diese eigentlich jüdische Idee aus dem Alten Testament übernommen und hat früher alle 50 Jahre, so wie es im Alten Testament ist, ein heiliges Jahr gefeiert. Und irgendwann, ich vermute mal im Mittelalter, aber das ist jetzt total geraten, ich habe das überhaupt nicht geforscht, irgendwann auf jeden Fall ist man dazu übergegangen, nicht alle 50 Jahre ein heiliges Jahr zu feiern, sondern alle 25. Aha. Vielleicht einfach deshalb, weil die Leute früher nicht alle 50 geworden sind und jeder mal die Chance haben sollte, ein heiliges Jahr zu erleben.
Ja.
Und schon seit Jahrhunderten ist es eben Sitte, dass man dann im heiligen Jahr eine Pilgerreise nach Rom macht und am Grab des heiligen Petrus betet. Und
jeder Gläubige ist dazu aufgerufen.
Naja, also man nimmt das schon, ja und nein. Also früher war es natürlich leichter, als quasi die christliche Welt.
Als es noch keine Katholiken in Japan gab.
Genau, und ganz genau. Und jetzt ist es so, also auch so typisch katholisch, jetzt ist in jeder Diözese auf der ganzen Welt, also nochmal einen Schritt zurück, was man macht, man geht nach Rom und im Petersdom gibt es eine Pforte, die ist die sogenannte Heilige Pforte.
Ja.
Und da geht man durch und dann betet man am Grab des heiligen Petrus für den heiligen Vater und damit ist ein vollkommener Ablass verbunden, vorausgesetzt, man hat die vollkommene Loslösung von allen Sünden, inklusive lästlichen Sünden. So, aber nach, wie Sie ja, gerade
ganz
schon
kurz,
sagten.
Jetzt müssen wir eine kurze Erklärung, nur eine kurze Erklärung, weil natürlich die geschulten protestantischen Ohren unserer Zuhörer jetzt kurz auf, also sozusagen, das ist ja ein absolutes Schlagwort.
Genau.
Der Ablass. Und also jetzt sozusagen, Sie haben jetzt zwei Sachen gesagt, den Ablass, wo ja die meisten Protestanten denken, das gibt's schon alles gar nicht mehr. Und das Zweite, da haben Sie eine Art Voraussetzung jetzt nochmal dazu gesagt. Können Sie das noch einmal ausführen? Also der Ablass bedeutet, wenn man die Pilgerreise gemacht hat, wenn man durch die Pforte geht, jetzt wollte ich goldene Pforte sagen, weil wir gerade 800 Jahre goldene Pforte an unserem Freiberger Dom feiern. Also durch die heilige Pforte geht, wenn man am Grab des Petrus für den heiligen Vater, also für den Papst betet, also für seinen Nachfolger heute betet, dann gibt es eine Vergebung aller Sünden.
Nein, die gibt es, genau, es ist gut, dass Sie nachfragen. Ich hatte jetzt schon ein bisschen befürchtet, dass wir in dieses Rabbit Hole des Ablasses reinfallen. Aber ist gut, machen wir die Kiste auf.
Wir kommen schnell wieder raus.
Vielleicht sage ich ganz schnell, wie das ist mit den Leuten, die nicht nach Rom fliegen können. Dann haben wir das Problem erledigt.
Genau, haben wir die Tür schon mal zugemacht.
Genau, sehr gut, und zwar jeder, so, und diese heilige Pforte ist eben in Rom. Und jetzt gibt es in jeder Diözese, bestimmen die Bischöfe bestimmte Kirchen. Meistens ist es dann, sagen wir mal, in Köln ist es natürlich dann der Kölner Dom oder so. Also jeder Bischof kann in seiner Diözese eine Kirche bestimmen, in der man sozusagen die gleichen Gnaden bekommt, wie wenn man nach Rom pilgern würde. Aha, für diejenigen, ja, Menschen, die nicht nach Rom pilgern können, weil sie krank, ja, sind oder sich das finanziell auch gar nicht leisten können, mhm, und so. Mhm. Okay, also so, aber wenn man die Möglichkeit hat, das war eben jetzt meine Überlegung, jetzt bin ich in Europa, in San Francisco, wäre ich nicht nach Rom geflogen. Aber jetzt bin ich in, und auch von Jerusalem aus nicht, aber weil ich jetzt in Deutschland war, habe ich mir gedacht, na, also jetzt brauche ich mich wirklich nicht anstellen. Eurowings ist nebenan und außerdem gibt es auch, also jetzt mache ich auch diese Pilgerreise wie jeder andere im Heiligen Jahr. So, was hat das mit diesen Ablässen auf sich? Also ein Ablass hat nichts mit Sündenvergebung zu tun, denn beziehungsweise, also nichts ist Quatsch, ist falsch gesagt. Wie werden Sünden vergeben? Sünden, wie jeder weiß, kann nur Jesus Christus, kann nur Gott selbst vergeben. Das war ja das Skandal im Evangelium, dass Jesus Sünden vergeben hat. Und dann sagen die Pharisäer, wie kannst du dir anmaßen, Sünden zu vergeben? Das kann nur Gott. Naja, und Jesus ist Gott und deswegen vergibt er Sünden. Diese Autorität, Sünden zu vergeben, in seinem Namen, überträgt Jesus vor seiner Himmelfahrt, nach katholischem Verständnis, seinen Jüngern. Mhm. Ich meine, auch nach protestantischem Verständnis wahrscheinlich in gewisser Weise nicht.
Genau so. Also es funktioniert anders. Wir haben natürlich die Einzelbeichte, aber wir haben auch die allgemeine Beichte. Und in den Gottesdiensten ist, also in jedem Gottesdienst ist die allgemeine Beichte und die Absolution.
Ah ja, genau. Und aber der Unterschied ist wahrscheinlich bei Ihnen, dass Sie sagen, Jesus hat diese Vollmacht jedem Jünger übergeben, also auch jedem Getauften. Oder machen Sie auch einen Unterschied zwischen Getauften und ordiniert, also was Sie jetzt sind,
Pfarrer? Ja, also die Absolution, die der Pfarrer spricht, das ist die Absolution, die im Namen der Kirche gesprochen, also sozusagen die, mhm, die Kirche im Namen Jesu Christi spricht. Mhm. Aber es gibt auch eine Form, die ist sowohl in der Agenda als auch für sozusagen, also in, die sind in den im Katechismus drin und im Erwachsenenkatechismus drin. Also Formen, die man auswendig lernen kann, beziehungsweise die man ablesen darf, in denen die Gläubigen das wiederholen, was Jesus gesagt hat, und im Vertrauen darauf sich das gegenseitig zusprechen, wenn das Gegenüber die Sünden bereut und die Vergebung sucht. Also insofern ist die Buße, Beichte und Buße, Luther war sich ja bis zu seinem Tod nicht sicher. Kein Sakrament, das heißt sozusagen, es braucht auch nicht die ordnungsgemäße Berufung durch die Kirche, um das Sakrament, also Beichte und Buße, zu verwalten. Aber es spielt eine herausragende Rolle und Luther war eben bis zuletzt schwer davon. Er hat sehr damit gehadert, weil er ja die Unterscheidung eingeführt hat, mit diesen, wir konzentrieren uns nur auf die Schrift und nur auf den Glauben. Damit hat er eingeführt, dass nur wenn wir etwas in der Schrift finden und mit einem äußerlichen Zeichen verbinden können, dann ist es ein Sakrament. Und in der Schrift finden heißt ein Jesuswort in der Schrift finden. Und Luther sieht das eben nur bei Taufe und Abendmahl. Also, mhm, das ist mein Leib, mhm, und das Brot dazu. Mhm. Mhm. Und eben ich sozusagen, du bist sozusagen die Taufe und das Wasser. Äußerliches Zeichen und Jesuswort. Und eben bei Beichte und Buße ist das eben für ihn so schwer, weil er sagt, eigentlich ist das ein Sakrament, aber was ist zu dem Jesuswort das äußerliche Zeichen? Mhm. Und deswegen bleibt er am Ende dabei, dass er die Lehre von den sieben Sakramenten nicht mehr vertritt und über Taufe und Abendmahl sagt, das sind unsere beiden Sakramente. Aber bis zuletzt eben bei der Buße, beim Bußsakrament unklar bleibt. Und genau das zieht sich eben bis heute durch. Und ich kann mir einen Gottesdienst vor allem oder alle Momente, in denen wir miteinander an den Tisch des Herrn treten, ohne die Beichte und die Absolution nicht vorstellen. Es ist unvorstellbar. Mhm. Mhm. Insofern,
insofern sind wir da irgendwie beieinander, weil sie also jetzt natürlich haben wir jetzt ein unterschiedliches Sakramentenverständnis, aber genau, wo wir uns total einig sind, ist, ich kann nicht den Leib und das Blut des Herrn empfangen, wenn ich nicht vorher meine Sünden bereut habe.
Ja.
Ja. Weil das einfach ein totaler Widerspruch wäre.
Ja.
Und das ist, ja, genau.
Und es gibt übrigens auch, also so, wie so oft, gerade in Deutschland, wird alles das natürlich nicht angewandt und lassen Sie uns diskutieren, wie sinnvoll das irgendwie ist, aber es gibt tatsächlich auch, also es ist nie abgeschafft worden und es gibt sozusagen auch keine theologische Auseinandersetzung mit. Es gibt weiterhin eine sozusagen die Vorstellung und eigentlich auch die Praxis der sogenannten Kirchenzucht, dass der Pfarrer einzelnen Leuten das Sakrament des Abendmahls vorenthalten kann, ja, weil er sagt, in dem Stand, in dem sie sind, empfangen sie das nur zum Gericht. Und,
super spannend.
Ja, ja. Also, und, ja. Also das ist eine lutherische theologische Überzeugung, die in der Praxis unserer Kirche keine Anwendung mehr findet, die aber nie abgeschafft worden ist.
Wow.
Also
vielleicht
insofern,
noch kurz für die Zuhörer,
ja, ja.
Warum Sie das gerade so schön gesagt haben, würde ich Ihnen jetzt den Leib und das Blut des Herrn geben, dann wäre das Ihnen zum Gericht. Das kommt aus der Heiligen Schrift, wo der heilige Paulus sagt, und das ist jetzt, wie ich jetzt gerade gelernt habe, sowohl die lutheranische als auch die katholische Begründung, warum es Situationen gibt, in denen die Kirche aus Liebe zu dem Gläubigen sagt, empfang die Kommunion nicht, denn sonst wird sie dir nichts schaden, sondern sonst wird sie dir nichts Gutes tun, sondern schaden. Genau. Ja. Und das kommt aus Paulus 1 Korinther 11, wo er sagt, so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig von dem Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, macht sich schuldig am Leib und am Blut des Herrn. Jeder soll sich darum prüfen. Erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer davon isst und trinkt, ohne den Leib zu unterscheiden, also ohne sich bewusst zu sein, dass es sich um Leib und Blut Christi handelt, der zieht sich das Gericht zu, indem er isst und trinkt. So, und was jetzt nie weiter zitiert wird: Deswegen sind unter euch viele schon schwach und krank und nicht wenige sind schon entschlafen. Gingen wir mit uns selbst ins Gericht, dann würden wir nicht gerichtet. Also Paulus sagt sogar, dass es zu körperlichen Krankheiten führen kann, wenn ich in der Sünde den Leib Christi empfange. Also da haben Sie mir jetzt was Neues beigebracht. Das hatte ich nämlich keine Ahnung, dass Sie das wirklich genauso sehen wie wir. Nur wir kriegen immer die Dresche,
ja.
weil das, was Sie jetzt gerade erklärt haben, ist das, was bei uns Katholiken die sogenannte Exkommunikation ist, nämlich, dass man an der Kommunion, also in der Eucharistiegemeinschaft, nicht mehr teilnehmen darf, weil man sich...
Und ist die reversibel?
Ja.
Aha.
Ja, klar, weil ich muss ja nur sagen, ich bereue meine Sünden, ich komme und bitte um Vergebung und dann ist man wieder drin.
Aha. Weil ich glaube, also in unserer heutigen Gesellschaft, also sozusagen ein prominentes Beispiel war Joe Biden, wo, glaube ich, ein oder zwei amerikanische Erzbischöfe oder Bischöfe
gesagt
haben.
Nein, die ganze Bischofskonferenz wollte.
Ach, die ganze Bischofskonferenz. Ach, wollte?
Das war und wieder so ein Coup aus, also das war ja sehr schwierig. Also,
ja?
Also es war so, schon vor langer Zeit gab es schon mal, also vielleicht jetzt für die Zuhörer. Was war das Problem? Joe Biden ist ein Katholik und geht jeden Sonntag in die Kirche und hat Wahlkampf damit gemacht, dass er katholisch ist. So, wenn aber jemand in der Öffentlichkeit von sich behauptet, dass er katholisch ist, dann hat er ja auch eine Vorbildfunktion, nicht?
Ja.
Und Joe Biden hat auf der einen Seite immer sich als Katholiken dargestellt und gleichzeitig hat er sehr, sehr, sehr die Abtreibung propagiert Und war sogar dafür, da bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber er hat sicher nichts dagegen getan, gegen diese ganzen Strömungen in seiner eigenen Partei, die Abtreibung bis zum 9. Monat freigeben wollten. Und schon bevor das jetzt mit Joe Biden der Fall war, das gab es früher schon mal Katholiken, die diesen Weg gegangen sind, da hat schon Kardinal Ratzinger auf Anfrage der amerikanischen Bischofskonferenz einen langen Brief, damals war er ja noch der Vorsitzende der Glaubenskongregation, da haben die Amerikaner gefragt, was ist, wenn einer öffentlich die Abtreibung propagiert, hat er sich dann nicht auto-exkommuniziert? Und da war die Antwort von Ratzinger, ja, dem öffentlich die Kommunion zu geben, wäre ein Skandal für die übrigen Gläubigen. Also es würde ja die Gläubigen verwirren, ja? Wenn ich kleines Schäfchen sehe, oh, der ist für die Abtreibung, aber jetzt kriegt er die Kommunion, dann ist das ja scheinbar nicht so schlimm, wenn ich für die Abtreibung bin. Also es bringt ja auch andere in Verwirrung.
Ja.
Und aus Liebe zu Joe Biden müssen die Hirten der Kirche sagen, lieber Joe, du bist zwar der Präsident von Amerika, aber als Katholik bin ich dein Bischof für dein Seelenheil verantwortlich. Und deswegen kann ich es aus Liebe zu dir und deinem ewigen Leben nicht verantworten, dass ich dir, während du in der Sünde bist, dir die Kommunion jetzt gebe.
Weil die Denke, also sozusagen nur als Erklärung für die Hörerinnen und Hörer, damit man den Gedankengang dahinter nachvollziehen kann, weil, also sozusagen der Gedanke dahinter ist, wenn man diese Heilsgabe dennoch so empfängt, dann ist der Tod und das Opfer Jesu Christi wertlos.
Ja.
Oder? Also sozusagen, ja, das ist der treibende theologische Gedanke.
Naja, nicht nur wertlos, sondern eben wie Paulus sagt, nicht? Man isst und trinkt sich das Gericht. Also wenn ich Gott empfange, obwohl ich innerlich gegen die Gebote Gottes lebe,
ja,
dann, also man muss es, was ist das mit dem Gericht, nicht?
Die Schrift, also ich will gerade nicht Advocatus Diaboli sein, ich will wirklich nur versuchen, dass unsere Hörerinnen und Hörer das auseinandernehmen können, dass sie verstehen.
Ich bin ganz auf ihrer Seite, also dass die Leute verstehen, was bedeutet das mit dem Gericht. Die Schrift geht davon aus, dass die ganze Menschheit seit der Ursünde sozusagen unter dem Gericht steht. Wir sind nicht mehr gerecht, nicht? Das ist ja auch ein Begriff, mit dem die Protestanten sehr viel anfangen können.
Ja.
Wir sind nicht gerecht, wir sind Sünder vor Gott. Gott schenkt jedem Menschen die Vergebung. Jedem, ausnahmslos jedem. Es gibt nur eine Bedingung, ich muss meine Sünde bereuen. Und wenn ich aber meine Sünde nicht bereue, weil ich zum Beispiel die Tötung von Kindern im Mutterleib propagiere, dann hilft mir Gottes Barmherzigkeit gar nichts. Dann, wie Balthasar das so schön gesagt hat, dann halte ich die Tore der Hölle von innen zu, nicht?
Ah ja, okay, jetzt verstehe ich's. Ja.
Und also dann bleibe ich unter dem Gericht.
Ja.
Und wenn ich dann auch noch in dieser hochmütigen Haltung von ich schreibe meine Gesetze selber sozusagen, den Leib Christi empfange, das ist ja dann, eben wie Sie gerade gesagt haben, dann nützt mir das Sterben Christi nichts.
Mhm, okay.
Und ich verhöhne ihn auch.
Ja, okay.
Also wir sind wirklich davon überzeugt, dass es der Seele schadet, wenn sie im Zustand der Sünde den Leib Christi empfängt, weil es letztlich ein blasphemischer Akt ist.
Also ich glaube, das hat es jetzt nochmal gebraucht, dass wenn man sich nicht wöchentlich damit auseinandersetzt, ich glaube, es braucht ein Stück weit, auch weil es so ein verpöntes, also über Sünde, Buße, Reue etc. zu reden, es ist so ein abwegiger heutzutage Gedanke und Gedankenort. Ich glaube, es hat gerade diese 5-6 Minuten gebraucht, um hineinzukommen in diese Art des, ja, wie der Christ versucht, die Welt, in der Welt zu sein, für sie da zu sein und doch Gottes also die göttliche Wahrheit und Liebe zu bezeugen und nicht sozusagen ein zwischenmenschliches, wird ja immer als diese Störung wahrgenommen. Wir wollen doch hier in der Kirche einträchtig und gut beieinander sein. Und das ist auch so etwas Interessantes. Man kommt ja manchmal auch als Ortspfarrer in so gesellschaftliche Auseinandersetzungen hinein. Und manchmal kann man gar nicht anders, um etwas anzusprechen und Menschen zur Ordnung zu rufen. Und ganz oft ist dann die Reaktion der atheistischen Gesellschaft um uns herum, das geht doch nicht, der Pfarrer ist doch dazu da, den Frieden hier im Ort zu wahren und sozusagen die Menschen zusammenzubringen. Wo ich wirklich dann immer sage, ich verstehe den Gedanken dahinter, aber es ist tatsächlich nicht nur meine Aufgabe. Ich bin nicht ein Sozialarbeiter vor Ort, der schaut, wie kann das Zusammenleben hier jetzt einfach ein möglichst reibungsloses und so weiter sein. Natürlich ist das mein großer Wunsch und ich will alles dazu tun, aber wir sind etwas anderem verpflichtet als der guten Stimmung vor Ort.
Deswegen hat Jesus gesagt, ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen, sondern das Schwert.
Also Jesus auch so
ist natürlich gekommen, dass den Frieden nicht, aber der Friede kommt durch das Schwert. Ja, damit
auch so ein ganz irritierender Satz, den kaum jemand nachvollziehen kann.
Aber letztlich sehen wir es ja, dass da, wo sich jemand für Christus, oder genau wie Sie es gerade gesagt haben, wenn Sie als Pfarrer nicht nur Ringelpiez mit Anfassen feiern, sondern wirklich die Leute vor die Herausforderung des Evangeliums stellen, dann geschieht Entscheidung. Dann entscheide ich mich entweder für Jesus Christus und seine anspruchsvolle Lebensform oder ich gehe in die Opposition. Mhm. Also wenn man Jesus wirklich ernst nimmt und das Evangelium, dann entsteht eben letztlich Trennung, dieses Schisma, von dem auch das Neue Testament immer redet.
Das Spreu vom Weizen trennen.
Also, und es ist ganz interessant, im Johannesevangelium, überall da, wo Jesus aufkreuzt, geschieht eben die Trennung, also das griechische Wort dafür ist Schisma und wir haben das später, nicht sprechen wir von den schrecklichen Schismen in der Kirche, aber schon im Evangelium geschieht das da, wo Jesus mit seinem Anspruch auftritt, der Sohn Gottes zu sein und diejenigen, die das ablehnen, übergeben ihn dann letztlich dem Tod. Und daran leidet natürlich, das ist natürlich schwer für uns, die wir eben zum Beispiel dafür einstehen müssen, dass es falsch ist, ein Kind zu töten. Was ja bei einem geborenen Kind auch jeder andere einsieht. Aber, ohne jetzt
hier. Bei einem Hundewelpen auch? Oder also schon unter ganz anderen Umständen ist das völlig klar und unbenommen.
Ja.
Naja. Ich denke, wir sind den Gedanken jetzt nachgefolgt.
Genau.
Die Frage war.
Was ist jetzt ein Ablass?
Genau.
Genau, das,
wir
also
sind,
ist
wir
was
sind
anderes.
Zurück also, zum Grab des heiligen Petrus.
Genau. So ein Ablass ist, da trennen sich jetzt wahrscheinlich unsere Wege, dass der nach katholischem Verständnis hat Jesus also seinen Jüngern, die nach unserem Verständnis sind das, die Jünger sind wir natürlich alle, aber den Nachfolgern der Apostel, den Priestern, die Vollmacht gegeben, in seinem Namen die Sünden zu vergeben. Er sagt ganz eindeutig nach der Auferstehung in Johannes 20, 23, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben und wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Die erste Aufgabe des Priesters ist es, Sünden zu vergeben. So, wenn ich beichten gehe, werden mir die Sünden vergeben. Jetzt machen wir aber noch einen Unterschied. Wenn ich, vielleicht habe ich das Beispiel schon mal gebracht, wenn ich jetzt hergehe und vor ihrem Rasen Fußball spiele und dabei ihre Wohnzimmerscheibe einschlage, dann kann ich zu ihnen reingehen und sage, oh, es tut mir furchtbar leid, das habe ich wirklich nicht gewollt oder ich habe es gewollt, aber jetzt tut es mir leid, ich habe ihre Wohnzimmerscheibe zerstört.
Ja.
Dann sagen sie hoffentlich, das vergebe ich ihnen aus ganzem Herzen. Aber,
aber ich hätte gerne eine neue.
Genau. Genau. So wie ich versuche, dem netten Türken meine AirPods zu schenken. Aber gleichzeitig denke ich mir, ich hätte sie ja doch ganz gerne wieder. Die waren eher teuer. Also sprich, der Schaden, den ich angerichtet habe, der bleibt. Und diesen Schaden sollte man eigentlich, und das nennt man eben Buße, eigentlich, wenn ich einsehe, ich habe was Falsches gemacht, sollte ich ab jetzt alles tun, um den angerichteten Schaden wieder gut zu machen. Also zum Beispiel, wenn ich über jemanden schlecht gesprochen habe und dessen Ruf ruiniert habe, dann ist das eine zu sagen, okay, es tut mir leid, aber wenn ich es ernst meine, dann gehe ich ja auch hin und versuche, den Ruf dieses anderen Menschen wiederherzustellen oder eben, falls ich jetzt ihre Scheibe extra kaputt gemacht habe, dann umso mehr, dass ich sie auch repariere und so nicht. Jetzt ist es aber so, dass mit vielen unserer Sünden da ein Schaden entsteht, den wir eben nicht wieder gut machen können.
Ja.
beziehungsweise ihn wieder gut zu, also natürlich mache ich ihn gut mit, dadurch, dass ich mein ganzes Leben ändere, vollkommen bereue und mich aus ganzer Kraft bemühe, nach dem Willen Gottes zu leben. Und dieses sich bemühen, nach dem Willen Gottes zu leben, ist ein Leben der Buße. Das heißt jetzt nicht, ich stehe morgens auf und geißel mich und tue nur noch Fasten und dies und das, aber allein schon sich anzustrengen, im Willen Gottes zu leben, ist tatsächlich schon ein Leben der Umkehr und der Buße.
Ja.
So, jetzt gibt es aber Dinge eben, die wir nicht mehr gut machen können. Gleichzeitig gibt es in der ganzen Geschichte der Kirche, also jetzt kommen wir zu dem sogenannten, also wer, so, das ist jetzt einfach für jeden zu verstehen, wer hat alles, was ich kaputt gemacht habe, wieder gut gemacht? Jesus Christus durch sein Sterben am Kreuz, weil alles, was er tut, dadurch, dass er Gott selber ist, einen unendlichen Wert hat.
Ja.
Aufgrund der Taufe sind sie und ich und jeder andere Getaufte ein Teil am Leib Christi geworden. Und alles, was wir aus Liebe tun, hat Anteil an der Wiedergutmachung, ist ein Mitwirken an der Erlösung der Menschheit. Und jetzt sagt die Kirche, und das ist eben die speziell katholische, dass die großen Heiligen, wie zum Beispiel eine Mutter Teresa, die hat in ihrem Leben so viel geliebt, dass es quasi einen riesigen Gnadenüberschuss an Wiedergutmachung gibt. Also sie hat mehr geliebt, als sie selber Dummes angestellt hat.
Mhm.
Und das fließt alles in den sogenannten Gnadenschatz der Kirche ein, weil ja der Leib Christi nicht nur aus dem Leib Jesu Christi besteht, der im Jahr 0 bis 33 in Nazareth gelebt hat, sondern der Leib Christi umfasst einfach den ganzen Leib Christi, die ganze Kirche in den letzten 2000 Jahren.
Ja.
Und Ablass bedeutet nichts anderes, als dass der Kirche die Autorität gegeben ist, mir diese Gnaden zuzuwenden. Also ich beichte und mache einen Akt, für den man einen sogenannten Ablass bekommt. Also Ablass ist jetzt der Nachlass der sogenannten Sündenstrafen.
Ja.
Also eben, ich habe die Scheibe kaputt gemacht, dafür müsste ich jetzt eigentlich bestraft werden oder ich zahle es zurück. Und angenommen, ich sterbe und habe zwar alle meine Sünden bereut, aber überhaupt keine Wiedergutmachung gemacht, dann sind quasi noch diese Sündenstrafen übrig, die ich dann in gewisser Weise, das muss erstmal irgendwie abgetragen werden. Ja? Mhm. Also im Evangelium ist ja immer dieses, Jesus benutzt ja oft dieses Bild von, solange du mit deinem Gegner auf dem Weg zum Gericht bist, vergib ihm alles, denn sonst kommst du da nicht heraus, bis du den letzten Heller bezahlt hast.
Ja.
Also Ablass ist ein Nachlass der Sündenstrafen. Die Sünden sind vergeben, ja? Es handelt sich jetzt nur um die Folge meiner Sünde.
Ja.
Dass diese Folge meiner Sünde ausgelöscht wird, dadurch, dass die Kirche in ihrer Autorität in ihren Gnadenschatz hineingreift und mir die zuwendet. Und die Kirche hat natürlich totales Interesse daran, dass alle Menschen diese zeitlichen Strafen erlassen werden. Und deswegen erfindet sie immer neu sehr einfache Dinge, durch die einem die Sündenstrafen erlassen werden. Zum Beispiel, das wissen auch ganz wenige Menschen, wenn ich am Tag eine Stunde in der Bibel lese und ein Vater unser, gegrüßt seist du Maria und Ehre sei dem Vater, für die Anliegen des Heiligen Vaters bete, und dabei den Vorsatz habe, wirklich mich zu bemühen, nie wieder zu sündigen, dann kriege ich auch einen vollkommenen Ablass aller meiner zeitlichen Sündenstrafen.
Und jetzt nur zum Verständnis. Das heißt, das, was es geht nicht um die Vergebung, sondern das, was die Folgen sozusagen meiner Sünden waren, das ist dann ausgeglichen.
Ganz genau. Ja. Ganz genau. Geht nur darum. Die Sündenvergebung natürlich immer sofort mit jeder Beichte.
Ja, ja. Okay.
Und auch wenn ich die Beichte nicht zugänglich habe, wenn ich eine vollkommene Reue in meinem Herzen mache, selbst dann werden mir die Sünden alle vergeben. Mhm. Geht es nur um die Folge, die Sündenfolgen.
Also das ist gut, dass wir das für mich, aber vor allem für die Hörerinnen und Hörer, dass wir das geklärt haben. Denn da ist jetzt wir waren sozusagen bis vor 10 Minuten bis darauf, dass Beichte und Buße, dass das kein Sakrament für uns ist. waren wir, glaube ich, völlig on the same page. Mhm. Und an diesem Punkt ist tatsächlich die sozusagen das Schisma, sozusagen im alten, also im neutestamentlichen Sinne, da ist jetzt die Trennung, weil das, also im Prinzip beginnt damit nicht auf dieser banalen Art und Weise mit dieser Kritik an dem Ablasshandel, sondern wirklich in der Tiefe der theologischen Fragen dort die Reformation. Also das ist letzten Endes der Punkt, wo die Evangelischen beginnen, tatsächlich anders zu denken und zu handeln und tatsächlich dann auch Volksfrömmigkeit und so weiter neu zu prägen, als das die mit Rom verbundene Kirche getan hat und tut. Das ist, also,
ja. Wobei also ich auch, ich glaube, ja? Ich denke mir, also was ja zu Luthers Zeiten ist ja mit diesem Ablass absoluter Missbrauch getrieben worden, nicht?
Und, übrigens, ja.
Also ich meine, die Reformation, genau wie Sie gerade gesagt haben, hat sich daran entzündet, weil völlig absurd die Priester eben Ablässe verkauft haben und solche Sachen. Und das ist, man kann keine Gnaden verkaufen. Das ist auch wiederum eine tatsächlich Todsünde, wie man in der Apostelgeschichte sieht. Aber also,
ja.
Ich vermute, dass wenn das nicht gewesen wäre, wäre die ganze Geschichte auch anders gelaufen.
Ja, es wäre, also genau, und die politischen Dinge, die drumherum sind, aber tatsächlich ist es so, sie haben den total, also ich glaube auch einen, wo sie innerlich auch eine Nähe haben und, glaube ich, sich freuen, dass sie da miteinander unterwegs sind. Tatsächlich der Nachfolger von Kardinal Ratzinger als Präfekt der Glaubens, der Kongregation für die Glaubenslehre, Gerhard Ludwig Kardinal Müller, hat tatsächlich, also 2017 zur 500-Jahr-Erinnerung, für uns 500-Jahr-Feier der Reformation, tatsächlich diesen Punkt aufgegriffen. Und für alle, die das nicht wissen, Müller ist, also er ist jetzt auch ganz schön in ganz schöne Ecken auch so ein bisschen abgedriftet, aber war einfach so, also er gibt die Ratzinger Gesamtausgabe heraus bis heute, glaube ich.
Mhm.
Ne, oder?
Ja.
Und also ein hochkluger erst Theologieprofessor, dann Bischof und dann eben Kardinal und eben der, in den Nachrichten wird immer gesagt, der oberste Glaubenshüter der katholischen Kirche, das ist immer der Präfekt der Glaubens, der Kongregation für die Glaubenslehre. Und er hat eben 500 Jahre nach der Reformation in einem Interview tatsächlich ihnen jetzt recht gegeben, in ihrer Beobachtung, dass er eben auch sagte, das, was Luther vor 500 Jahren in den Blick genommen und kritisiert hat, war selbstverständlich mehr als kritikwürdig und tatsächlich, und das ist ja der entscheidende Punkt, das ist exakt das, was Luther auch gesagt hat, ich glaube, dass Müller gesagt hat, Betrug an den Gläubigen.
Ja, ganz genau, das hat also er gesagt.
Also das war, glaube ich, seine Formulierung, dass er sagte, und das ist ja das Entscheidende, es geht ja nicht um theologische Spitzfindigkeiten und irgendwie um was auch immer, sondern es geht ja um die Frage nach dem Heil und es geht ja um die Frage, wie können wir Pfarrer und wie können wir als Kirche, wie kann das, was wir tun, die Menschen in den Himmel bringen? Das ist ja sozusagen der Punkt. Und wenn, einzelne Priester etc. Auf solche Ideen kommen, dann ist das einfach ein Betrug an dem ehrlichen Bemühen und dem sehnlichsten Wunsch des Gläubigen.
Ja.
Und sozusagen da trifft sich ein ganz, sozusagen weltlich gesprochen, strenger und kirchlich gesprochen einfach konservativer Kardinal und Kirchenmann mit eigentlich dem berühmtesten Reformator. und tatsächlich ist das aber eben die Frage nach dem Ablass ist die Kernfrage, die sich am Beginn stellt, das lernt man im Studium auch, das ist, also jetzt darf ich nicht, ich hoffe, ich bin jetzt wirklich richtig, ich glaube, das ist These 58 von den Thesen, die Luther 1517 schreibt und auf irgendeine Art und Weise veröffentlicht. Wir wissen, der Thesenanschlag ist so kirchenhistorisch, mal gucken, was das ist. Aber genau die, also sozusagen in diesen Thesen, so die in diesem 50er, also irgendwie 52, 53, 54, irgendwie bis 60 ungefähr, da geht es um genau diese Fragen. Und was Luther da eben sagt, ist eben, dass dieser Umgang mit dem Ablass ein Betrug an den Gläubigen ist. Mhm. Und dass er eben sagt, und da beginnt, denke ich, diese theologische Debatte eben ein, über die Institution zu werden. Also mhm. über die Frage nach Hierarchie und mhm. die Frage nach Zuständigkeiten und Rechten und Verpflichtungen, dass er eben sagt, es gibt nur die allgemeine Vergebung der Sünden. Das mhm. ist sozusagen Luthers Überzeugung. Jesus verkündet die allgemeine Vergebung der Sünden. Und es kann, das ist seine Formulierung, nicht eine sozusagen zu dieser allgemeinen Vergebung wie so eine Art besondere Vergebung noch dazu kommen. So entsteht der Zwist. So mhm. entsteht die große Auseinandersetzung. Sie können total gerne reagieren. Sie müssen das jetzt gar nicht verteidigen. Ich sozusagen nur für die Hörerinnen und Hörer als Erklärung. An dieser Stelle beginnt eben das unterschiedliche Verständnis. Und aus dieser Frage und aus diesem Streit beginnt auf einmal eine große Kirchenspaltung im Zentrum von Europa. Das ist so der Kern der Frage ganz am Anfang gewesen.
Mhm. Mhm. Genau.
Und jetzt kommt Kardinal Müller und sagt, Mensch, ja. hätten wir doch alle ein bisschen besser aufeinander gehört, was wäre allen erspart geblieben?
Ja, ganz genau.
Wir kommen mal zu einer Sache, die ich noch ansprechen wollte. Aber vielleicht wäre, also das wäre natürlich jetzt der Top-Übergang schlechthin. Ist Fasten ein möglicher Ablass?
Da müsste ich jetzt das
also gibt wenn so es Büchlein. Das Bibellesen und dass die also solche bestimmten Gebetsformen und Gebete sind, ist ein sozusagen ein Tag oder eine Woche Fasten um Jesu Willen, ist das, gehört das mit dazu?
Also,
kann das mit dazu gehören?
Es würde, also es gibt, ja, also zum Beispiel, ich schaue gerade nach Beispielen von vollkommenem ja. ja. Ablass, Voraussetzung auch beim Fastensakrament. Beispiele, also es gibt vollkommener Ablass, Exerzitien, Kreuzweg, Obi et Orbi. Ja, also ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ich müsste in dem, es gibt so ein Büchlein, da ist alles aufgelistet, ja. wofür man Ablass bekommen kann. Das heißt, das Enchridion Indulgentiarum, Ablassverzeichnis ja. der Kirche. Also ich vermute, wenn das Fasten mit einem also mit etwas anderem verbunden wird, aber
aha, verstehe.
Aus einem religiösen aber
sagen mit Einkehrtagen ja, oder mit Exerzitien genau, ja. oder mit, okay. Mhm.
Genau, aber ich habe ja. jetzt nichts im Kopf, weil das Einzige, was ich im Kopf habe, ist eben halbe Stunde Bibel lesen nur, fällt mir jetzt ein. Oh. Oder eine Stunde Anbetung oder öffentlich einen Rosenkranz beten mit anderen zusammen. Und dann gibt es eben so bestimmte Tage immer wieder im Jahr, zum Beispiel auch wenn man den Herz-Jesu-Freitag anhält. Also es gibt so bestimmte Sachen über das ja. Jahr verteilt, aber eben im täglichen Leben ist es vor allen Dingen das Bibellesen oder die Anbetung oder der öffentlich gebetete Rosenkranz oder dass man an Exerzitien teilnimmt. Aber Fasten ist natürlich in sich, also ohne dass das jetzt schon im Ablassverzeichnis steht, wenn ich aus religiösen Gründen faste, ist es ja in sich schon ein Akt der Wiedergutmachung. Und deswegen führt es natürlich zum Nachlass von sogenannten Sündenstrafen. Das klingt so fies, das Wort, aber
nein.
So heißt es halt.
Ja, ich frage deshalb, weil wir es einmal bei uns schon hatten und es jetzt, und ich deswegen in der letzten Zeit viel an sie gedacht habe. Und das ist also aus völlig banalen Gründen, aber so ist mir das wieder vor Augen gekommen. Meine Frau und ich haben vor 2 Wochen für 5 Tage ein Heilfasten gemacht. Also ohne irgendeinen religiösen Hintergrund, also 5 Tage auf feste Nahrung verzichtet und außer Wasser nur mal einen Gemüsesaft oder so getrunken. Mhm. Und also wirklich ausschließlich mit dem Ziel, also sozusagen danach bewusster auch wieder zu essen und irgendwie und so weiter, aber natürlich mit dem Ziel von Entgiftung, von ja auch irgendwie sozusagen ein wieder zurückkommen in normaleren Schlafrhythmus und so weiter. Also einfach nur, es könnte sein, das tut uns gut, andere haben davon erzählt, dass es ihnen gut tut, lasst uns das mal zusammen machen. Und das war für mich tatsächlich eine neue Erfahrung. Ich weiß gar nicht, ob ich das damals in unserer Folge angemerkt habe oder nicht. Ich kenne für mich die Fastenzeiten nur als Zeiten von Verzicht auf bestimmte Dinge. Also sozusagen auf sozusagen bestimmte Dinge, die man zu sich nehmen kann. Oder eben Handynutzung oder Fernsehen schauen. Oder, also ich kenne nur die Fastenzeiten eben als Zeiten, wo ich bewusst auf liebgewonnene Dinge verzichte, damit ich neu mich ausrichten und konzentrieren kann auf das Leben Jesu und auf die Botschaft des Festes, was vor uns liegt. Und ich habe aber noch nie, so wie Sie das ja gar nicht selten machen, tatsächlich gefastet in dem Sinne, und jetzt fängt es schon an, erzählen Sie mal, dass man nichts isst und nur Wasser trinkt oder nur einmal am Tag etwas Kleines isst oder ich kann nur sagen, es war ganz schön schwer, also die so Tag 2 und 3, die sind herausfordernd, wenn man dann in den Rhythmus gekommen ist, ist es nicht mehr sehr herausfordernd, dann ist man gewohnt daran, dann merkt man auch, wenn man ein Glas Wasser trinkt oder wenn man an die frische Luft geht oder wenn man, also dann merkt man, man kann Dinge tun, wenn so ein kleiner Hunger oder ein Bedürfnis irgendwie kommt, aber man merkt auch sehr schnell, dass der Körper sehr schnell auch sehr wenig Bedürfnisse sendet, also dass sehr viele Bedürfnisse, die wir spüren, daher kommen, dass wir vorher, also sozusagen, ich habe nur deswegen Lust auf süße Sachen, weil ich vor 3 Stunden schon süße Sachen gegessen habe. Yeah. Wenn ich aber 3-4 Tage lang gar keine Gummibärchen mehr esse, dann reagiert mein Körper so schnell darauf, dass er schon nach 3-4 Tagen mir gar kein Signal mehr sendet, dass er jetzt raffinierten Zucker sucht. Genau. Und das war eine wahnsinnig, also einfach biologisch betrachtet, eine tolle und schöne Erfahrung. Und trotzdem habe ich mich gefragt, ich meine, ne, wir haben sozusagen, wir haben unsere 2 Söhne, wir haben einen gewissen Arbeitsalltag in der Zeit gehabt, wir hatten unser Sommerlager, das war
Wahnsinn.
Hart, wir haben Pizza gebacken und ne, wow. Sozusagen, wenn man mit Jugendlichen zusammen ist, gibt es ja, also wir versuchen richtig gesund zu kochen, aber trotzdem gibt es ja, wenn mal ein Regentag war oder so, da sagen wir dann so, ey komm, wir machen einfach Spaghetti mit Tomatensauce, das tut jetzt allen gut, und dann sitzt man als Leiter daneben und sagt, ich mache eine Saftkur.
Ja, genau.
Aber sozusagen davon, von diesem Arbeitsalltag abgesehen und von dem Familienleben und so weiter abgesehen, habe ich mich gefragt, ja Mensch, wie wäre denn jetzt das Gefühl, ich wäre in einer Benediktinerabtei, sozusagen es wäre ganz ruhig, es gäbe 5 Gebetszeiten. Sie haben nicht mehr viel Zeit, vielleicht noch 2-3 Minuten. Können Sie kurz erzählen, wie sieht Ihr Fasten da aus und wie ist das dann in dieser Umgebung, die man sich da sucht?
Ja, also ich glaube, da haben wir schon mal kurz drüber gesprochen. Es gibt ja verschiedene Fastentraditionen. Sie haben angesprochen, die das nur abends was essen oder einmal am Tag, nicht?
Ja.
Das machen vor allen Dingen, wird viel im asiatischen Raum gemacht, dass man den ganzen Tag nichts isst und dann nur abends eine Mahlzeit. Klassisch in der katholischen Tradition ist es mittwochs und freitags nur Wasser und Brot zu essen.
Ja.
Das geht wirklich bis in die ganz frühe Zeit des Christentums zurück und war schon bei den Pharisäern so. Also sprich, im Judentum hat man das gemacht, man hat gefastet in der Hoffnung, damit der Messias bald kommt. Und deswegen sagt dann Jesus, das haben wir das letzte Mal drüber gesprochen, ja, wie können denn die Leute werfen Jesus vor, warum fasten du und deine Jünger nicht? Und Jesus sagt, wie können sie denn fasten, während der Bräutigam da ist. Aber es werden Tage kommen, da wird ihnen der Bräutigam genommen sein und dann werden sie wieder fasten. Und das ist wirklich seit frühester Zeit der Kirche, dass nach der Himmelfahrt Jesu die Jünger wieder anfangen zu fasten. Und
wenn sie fasten, wie sieht das aus?
Also für mich ist die klassische Form, das Wasser und Brot am Mittwoch und Freitag. Jetzt ist es bei mir so, dass ich schon seit Jahren...
das machen Sie auch im Alltag? Ja. Das also machen Sie jede Woche so?
Ich schaff's nicht mehr. Ich vertrage kein Brot. Und und deswegen, also ich habe, bei mir haben sich über die Jahre so viele Essensunverträglichkeiten eingeschlichen, dass man muss das eben wirklich mit seinem geistlichen Begleiter sprechen.
Ja.
Ideal wäre es natürlich, man fastet Mittwoch und Freitag und ich kenne Gott sei Dank sehr, sehr viele, die das machen. Ich selber kann es aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr, kann dann nur auf eben überflüssige Sachen verzichten.
Ja.
Oder Klassiker ist auch, dass man Mittwoch und Freitag kein Fleisch isst, also Freitag schon mal gar nicht, aber viele machen es dann auch Mittwoch und so.
Ja.
So, und dann diejenigen aber, die es auch körperlich schaffen, ist es schon so, dass viele auch in der Fastenzeit, weil sie gerade gesagt haben, ja, wie wäre das, wenn ich jetzt in einem Benediktinerkloster wäre? Also die Klöster, es gibt ja Klöster, die von dem Fest der Kreuzerhöhung, das ist eine klassische Sache schon, die über Jahrhunderte geht, ab dem 14. September bis zur Auferstehung Jesu essen die überhaupt kein Fleisch, nur Gemüse. Eben wie der moderne Veganer.
Ja.
Und die Klöster, die in der Fastenzeit so ganz hart fasten, die arbeiten dann auch weniger. Also die leisten nicht, wie sie jetzt gerade im Sommer kamen mit den Kindern, die leisten nicht den vollen körperlichen Einsatz.
Ja.
Da ist man, deswegen ist eben was anderes, ob ich in der Welt bin.
Ja.
Und einen vollen, harten Job habe, da kann ich nicht so fasten wie jemand, der
und
in der
nur zum Abschluss, weil Sie davon erzählt haben, diese Tage vor Ostern, da trinken Sie nur Wasser?
Also ich jetzt nicht mehr.
Manche
Leute
haben,
schon.
Ja. Das heißt, weil Sie gesagt haben, Sie waren im Fasten in dieser Zeit.
Das müssen Sie falsch verstanden haben.
Ah, da habe ich es falsch in Erinnerung. Alles
jetzt,
klar.
Während der Fastenzeit oder jetzt
während
Rom?
Ich dachte, sozusagen, weil Sie waren, Sie haben ja die Papstwahl gar nicht, oder sozusagen den Tod des Papstes gar nicht.
Da war ich in Exerzitien, aber nicht im Fasten. Da habe ich nur, es war in Exerzitien ohne Fasten.
Ja,
also nur normales, mir angepasstes Karwochenfasten, halt kein Fleisch und halt nur möglichst ein bisschen Gemüse und... Oder eben, ich versuche dann so Brotersatz mit Wasser. Mhm. Aber
also ein Stück weit so, wie wir auch versuchen, in unserem Alltag die Fastenzeiten zu begehen. Vielleicht ein Ticken mehr als wir. Ja.
Also das Klassische ist Mittwoch und Freitag Wasser und Brot. Manche machen das in der Fastenzeit dann auch noch einen dritten Tag dazu.
Ja.
Und da ist dann, und so sind wir ja drauf gekommen, also warum Brot? Und das ist natürlich, weil Brot das Grundnahrungsmittel des Menschen ist und man wirklich so auf das Wesentliche konzentriert wird und damit auch wieder tiefer versteht, was es bedeutet, dass Jesus für uns in der Eucharistie das Brot des Lebens wird.
Ja. Vielen Dank. Das Brot des Lebens ist die Lesung des Sonntages, der auf die Veröffentlichung dieses Podcastes folgt. Frau Heeremann, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sie müssen sich jetzt sputen. In 10 Minuten beginnt die Messe. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen tollen und gesegneten Abend. Ich danke allen für das Zuhören und die vielen Ermutigungen und das Gebet für uns. Und was Bettina Westfeld, die Präsidentin der Sächsischen Landessynode, zu Frau Heeremanns Ausführungen sagt, dass nicht wir die Protestanten schon, sondern die Dominikaner viele hundert Jahre vorher die Demokratie nach Sachsen gebracht haben, das hören wir in der nächsten Folge.
Oh, jetzt bin ich aber gespannt.
Was für ein Cliffhanger. Vielen, vielen Dank, Frau Heeremann. Einen guten Abend und allen eine gesegnete Zeit und bis bald.
Ihnen auch. Bis bald.
Kommt auf Wiederhören.
Tschüss. Thank you.